Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Preis und Lob. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Matthäusevangelium im 26. Kapitel, die Verse 14 bis 16. Da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Ischariot hin zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn Jesus Christus, liebe Passionsgemeinde, die 12 Jünger Jesu sind heute viele nicht mehr bekannt. Zumindest nicht in unserer kirchenfernen Umwelt. Der bekannteste der Jünger ist sicher noch Petrus. Er muss oft als Türsteher der Himmelspforte in verschiedenen Witzen herhalten oder er wird für das Wetter verantwortlich gemacht. Und dann ist da noch Judas Ischariot, der vielleicht zweitbekannteste Jünger. Er ist zum Sinnbild eines Verräters geworden. Du Judas, schimpfen heute noch manche, wenn sie sich von einem anderen hintergangen fühlen. Verrat galt schon immer als ein sehr schweres Vergehen. In vielen Ländern steht auf Landesverrat die Höchststrafe. Auch im deutschen Strafgesetzbuch ist eine lebenslange Haftstrafe in besonders schweren Fällen von Landesverrat vorgesehen. Ein besonders schwerer Fall liegt zum Beispiel dann vor, wenn der Straftäter seine verantwortliche Stellung zum Verrat missbraucht hat. In Judas Fall lag so ein besonders schwerer Fall vor, könnte man sagen. Denn ihn hatte Jesus als einen der 12 Jünger in seinen engsten Vertrauenskreis aufgenommen. Und er verwaltete noch dazu das Geld der Jünger, war also der Schatzmeister. In der Online-Ausgabe des Duden kann man auch deshalb den Begriff Judas als Synonym für einen Menschen finden, der treulos an jemandem handelt oder ihn heuchlerisch verrät. So steht es dort. Und diese Erklärung zeigt sehr gut, warum wir Verrat als eine so schlimme Tat empfinden. Verrat setzt Treulosigkeit und Heuchelei voraus. Aber warum war es eigentlich nötig, dass Jesus verraten wird? Hätten die hohen Priester Jesus nicht auch einfach so gefangen nehmen können? Die einfachste Antwort auf diese Frage ist zunächst die, die wir an vielen Stellen in der Bibel lesen. Damit die Schrift erfüllt wird. Der Prophet Zacharja beschreibt vorausschauend, wie der kommende Messias in die Hände der Menschen gerät. Aus der Sicht des Messias schreibt der Prophet: Ich sprach zu ihnen, gefällt's euch, so gebt her meinen Lohn, wenn nicht, so lasst's bleiben. Und sie wogen mir den Lohn dar, 30 Silberstücke. Und der Herr sprach zu mir: Wirf's hin dem Schmelzer, ei, eine treffliche Summe, deren ich wertgeachtet bin von ihnen. Und ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie ins Haus des Herrn, dem Schmelzer, hin. Wenn Judas also die hohen Priester fragt, wie viel sie ihm geben wollen, stellt eigentlich Jesus diese Frage selbst und fragt: Wie viel bin ich euch wert? Und die Antwort ist ernüchternd. 30 Silberstücke waren nach dem mosaischen Gesetz der Preis, den man zahlen musste, wenn man für den Tod eines Sklaven verantwortlich war. Es war also der Wert eines Menschen der niedersten gesellschaftlichen Stufe. 30 Silberstücke, das war kein Kopfgeld, mit dem man sich hätte zur Ruhe setzen und sich großen Wohlstand erwerben können. Gerade einmal 2 Monatslöhnen der damaligen Zeit entsprach das Geld. Aber für Judas war es ausreichend. Der Teufel hat bei Judas ein Lockmittel gesucht und gefunden, um ihn in seine Falle tappen zu lassen. Judas und das Geld. Das ist ihm schließlich zum Verhängnis geworden. Habgier ist ein schlimmer Charakterzug. Paulus schreibt einmal an Timotheus eine Warnung, die auch Judas Herz beschreibt. Da lesen wir: Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Judas hat genau das gezeigt. Aber hatte Judas dann überhaupt eine Chance, nicht zum Verräter zu werden? Schließlich war sein Verrat ja schon vorausgesagt von Gott. Gott verführt niemanden dazu, zu sündigen oder ihn zu verraten. Aber Gott sieht schon lang vorher, wenn es passiert. Und in diesem besonderen Fall hat Gott es auch angekündigt. Denn wie die ganze Passionsgeschichte über, offenbaren auch an dieser Stelle die Feinde Gottes, die Menschen also, die Jesus als Lügner und Gotteslästerer beschimpfen, sie bezeugen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Im Hass der hohen Priester erfüllen sich Gottes Voraussagen über den Retter der Menschen, ja auch in dem Hass des Judas. Ist der Verrat an Jesus aber nun wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal für diesen Jüngern, etwas, was es vorher und auch danach nie wieder gegeben hat? Wenn ich schon so frage, dann wohl eher nicht. Jesus wurde in der Geschichte schon viel öfter und für viel weniger verraten. Und ich denke, auch in deiner Lebensgeschichte findet sich das. Für welche Summe sind wir bereit, Jesus zu verraten, ihn treulos und heuchlerisch zu behandeln? Ist es vielleicht eine Stunde, die wir nach einem anstrengenden Arbeitstag lieber vor dem Fernseher mit einem guten Buch oder in der Badewanne verbringen, als doch noch einmal Gott zu uns reden zu lassen? Sind es ein oder zwei Freunde, die wir nicht verlieren wollen und deshalb unser Christsein bei gemeinsamen Stunden möglichst ausklammern? Sind es ein paar Momente vergänglicher Freude, die uns am Ende doch davon abhalten, Gottes Gemeinschaft auch unter Mitchristen zu finden? Oder ist es tatsächlich die Aussicht auf ein paar Euro mehr auf dem Konto, die es uns dann nicht möglich machen, uns mit Kraft und Zeit in Gottes Reich einzubringen, wo wir ja nur einen unsichtbaren Lohn erhalten? Wie gesagt, Jesus wurde und wird bis heute für viel weniger verraten. Wir wissen alle, wie die Geschichte von Judas ausgeht. Es wäre besser für diesen Menschen, wenn er nie geboren wäre, urteilt Jesus über diesen Verräter. Judas hat Jesus verraten und war am Ende tief betrübt über seine Tat. Bis zu dem Zeitpunkt müssen wir uns hinter Judas einreihen. Da sind wir nicht anders. Judas, der hatte aber nur gefragt, wie viel ist mir Jesus wert? Und Judas zerbrach an der Einsicht, dass ihm Jesus nur so wenig wert gewesen ist und dass er ihn deshalb verraten hat. Judas hat die viel wichtigere Frage nicht mehr gestellt. Wir dagegen, wir dürfen und sollen uns diese andere, viel wichtigere Frage stellen. Und die Frage lautet: Weißt du, was du, elender Sünder, Jesus wert bist, gerade jetzt auch wieder mit deinem quälenden und schuldbeladenen Gewissen? Petrus gibt uns die Antwort. Er sagt: Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist die Antwort auf die Frage, wie viel du Jesus wert bist. Du bist Jesus mit allem, was du getan hast, mit allem, was du bist, sein Leben wert. Das Blut des Sohnes Gottes, das ist ja schon kurze Zeit nach dieser Begebenheit geflossen als Lösegeld für dich zur Vergebung aller deiner Sünden. Keine Sünde, auch Hochverrat am Allerhöchsten, ist zu groß, um von Jesus gesühnt zu werden. Allein daran darfst du dich klammern, allein darauf darfst du vertrauen. Und nun kannst du auch getrost all die Schätze loslassen, die du vielleicht noch gegen Jesus und seine Liebe eingetauscht hast. Ja, denn du darfst wissen, du bist gerettet durch Jesus in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, am Kreuz hast du uns gezeigt, wie viel wir dir wert sind. Dein Leben hast du dort für uns gegeben, dein Blut für uns vergossen. Das können wir nur staunend und dankbar im Glauben fassen. Vergib uns, wo wir dir untreu geworden sind, und durch böse Gedanken und Worte und heuchlerisches Verhalten dir die Ehre verweigert haben, die dir zusteht. Nicht wegen des Verrats anderer, sondern für meine Sünde und Schuld bist du ans Kreuz gegangen. Das will ich nicht vergessen. Lass uns besonders in diesen Tagen wieder Zeit finden, an deine aufopferungsvolle Liebe zu denken. Schenke uns die richtige Besinnung und demütige Herzen, wenn wir dir auf dem Weg nach Golgatha folgen. Dort und überall wollen wir dich loben und anbeten. Dir sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.